Hallo und herzlich willkommen zurück zur digitalen Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 13. Einheit mit dem Titel und Thema Mehrstoffsysteme. Wir haben bisher schon einiges erreicht. Wir haben eine ganz ordentliche Reise durch das Gebiet der chemischen Thermodynamik vollzogen. Es ist uns inzwischen möglich, eine umfassende Beschreibung von Einstoffsystemen vorzunehmen. In der letzten Lehreinheit beispielsweise im Hinblick auf die Bilanzierung von deren Phasenverhalten. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Verständnis dafür erlangt, warum und quantitativ wie, das heißt bei welchen konkreten Variablenensembles, eine Substanz in der festen, in der flüssigen oder in der gasförmigen Phase anzutreffen ist. Wir haben dafür thermodynamische Zustandsfunktionen eingeführt, die sich letzten Endes alle auf den umfassenden zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zurückführen lassen. Und wir haben dem auch immer wieder im Laufe unserer Vorlesung ein partikuläres, das heißt molekulares Modellbild an die Seite gestellt. Das, würde ich sagen, ist ganz ordentlich. Was Einstoffsysteme anbetrifft, stehen wir also schon mal ziemlich gut da. Die Chemie befasst sich jedoch mit Mehrstoffsystemen, mit Mischungen mehrerer Komponenten. Mehrere Ausgangsstoffe, das heißt Edukte, die zu Produkten reagieren. Und selbst wenn es der Fall ist, wo nur ein einziger Ausgangsstoff sich zu einem einzigen Produkt umwandelt, liegt auch dort ein Mehrstoffsystem vor, unterwegs im Laufe dieser Reaktion. Kurzer Ausblick, wir werden in unserer übernächsten Lehreinheit, wenn wir uns dann mit dem chemischen Gleichgewicht beschäftigen, noch die Erkenntnis gewinnen, dass genau deshalb es zu einer Gleichgewichtslage kommt. Dass es nämlich für das chemische System einen gewissen, ich sag mal, Charme hat, nicht alles Edukt komplett zu Produkt reagieren zu lassen, weil dann nämlich auch noch Mischen möglich ist. Wir müssen also, um ein Verständnis für chemische Gleichgewichte, also Systeme, in denen chemische Reaktionen vorliegen, aus thermodynamischem Blickwinkel, dem Rechnung tragen und die Grundkonzepte von Mischungen und Mehrstoffsystemen kennenlernen. Damit wollen wir uns nun in dieser und in der folgenden Lehreinheit beschäftigen. Wir betrachten da zunächst unreaktive Mischungen, zunächst mit nur zwei Komponenten. Wie immer, wenn wir mit einem neuen Thema oder einem neuen Themenaspekt loslegen, machen wir uns zunächst mal Begrifflichkeiten klar, schaffen uns ein gewisses vokabuläres und formelmäßiges Werkzeugrepertoire. Wir haben ja im Laufe unserer bisherigen Vorlesung in der Tat sogar schon hin und wieder Mehrstoffsysteme betrachtet, ohne dass wir da explizit darauf hingewiesen haben, nämlich Gasmischungen. Und davon kennen wir schon ein nützliches Konzept, um das zu behandeln, das Konzept der Partialdrücke. Wir wollen diese Grundidee nun aufgreifen und ausweiten und öffnen uns damit einen wichtigen Werkzeugkasten für die Behandlung von Mischungsthermodynamik, die sogenannten partiell molaren Größen. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte partielle Molvolumen. Also den Begriff Molvolumen, den kennen wir ja schon. Das ist das Volumen, das ein Mol eines Stoffes einnimmt. Molvolumen von Wasser ist beispielsweise 18 Kubikzentimeter oder Milliliter pro Mol. Das bedeutet, wenn wir eine große Menge Wasser haben und wir fügen dieser großen Menge Wasser ein weiteres Mol Wasser hinzu, dann nimmt das Volumen um 18 Kubikzentimeter respektive 18 Milliliter zu. Aber jetzt kommt's. Fügen wir diese Menge Wasser nicht einer großen Menge weiterem Wasser, sondern einer großen Menge Ethanol zu, dann nimmt das Volumen nur um 14 Kubikzentimeter zu. Eine Erklärung dafür in einem partikulären Bild ist schnell gefunden. Die Wassermoleküle sind klein, die Ethanolmoleküle sind groß. Das heißt, die Wassermoleküle können zum Teil die Zwischenräume zwischen den größeren Ethanolmolekülen mitnutzen. Und so muss das hinzukommende eine Mol Wasser nicht obendrauf sozusagen auf die vorhandene Ethanolmenge, sondern kann auch so ein bisschen in die Zwischenvolumina reinrücken und dadurch ist die Volumenzunahme nicht ganz so ausgeprägt. Grundsätzlich haben wir solche Effekte immer vorliegen bei beliebigen Mischungen von A und B. Wasser und Ethanol war jetzt ein einschlägiges Beispiel. Kommt ja auch in einigen Spirituosengetränken vor, solche Mischungen. Aber wir können das auch allgemein diskutieren für eine Mischung eines Stoffes A mit einem Stoff B, bei dem auch eine zu A hinzukommende Menge B sich volumenmäßig nicht einfach drauf addiert, sondern das Molvolumen in dieser Mischung von dem Molvolumen im Reinstoff abweicht, weil es Wechselwirkungen zwischen den Teilchen gibt. Haben wir anziehende Wechselwirkungen, haben wir es mit weniger Volumenzunahme zu tun, als wir eigentlich aus dem Volumen von Rhein A plus Volumen von Rhein B erwarten würden, haben wir es mit abstoßenden Wechselwirkungen zwischen diesen Spezies zu tun, haben wir es mit mehr Volumenzunahme zu tun, als sich einfach nur aus Volumen A plus Volumen B ergibt. Das bedeutet, das Molvolumen von Wasser als Reinstoff ist zwar 18 Kubikzentimeter oder Milliliter pro Mol, aber das Molvolumen von Wasser in einem Überschuss aus Ethanol ist nur 14 Kubikzentimeter oder Milliliter pro Mol. Wir bezeichnen dies als das partielle Molvolumen. Und diese Größe ist jetzt auch keine fixe Größe, denn das partielle Molvolumen von Wasser in Ethanol hängt von der Zusammensetzung des Systems ab. Diese 14, die wir gerade erwähnt haben, die sind jetzt für den Fall, dass die Zusammensetzung so ist, dass das System quasi nur aus Ethanol besteht und wir dieser großen Ethanolmenge jetzt eine kleine Wassermenge hinzufügen. Umgekehrt, die 18, die wir vorhin diskutiert hatten, ist für den Fall, dass da gar kein Ethanol vorliegt, sondern dass es ein reines wässriges System ist. Alle möglichen Zwischenzusammensetzungen haben molare Volumina von Wasser dazwischen. Das sehen in Abbildung 1,42 dargestellt. Die blaue Kurve in dieser Abbildung zeigt uns genau das. Die zeigt uns das partielle Molvolumen von Wasser in Wasser-Ethanol-Mischungen bei einer Zusammensetzung, wie sie unten auf der X-Achse gegeben ist, als Molenbruch von Ethanol. Bei einem Molenbruch von Ethanol von 0, also sprich im reinen wässrigen System, ist der Zahlenwert der blauen Kurve 18 Kubikzentimeter pro Mol. Bei einem Molenbruch von 1, also sprich in einem reinen Ethanolsystem, ist der Zahlenwert der blauen Kurve runtergesunken auf 14 Kubikzentimeter pro Mol. Und dazwischen haben wir Zwischenwerte. Die andere Kurve in dem Diagramm, die schwarze Kurve, das ist das Gegenstück, das ist das partielle Molvolumen des Ethanols in diesem Mischungssystem. Auch das hat Zahlenwerte, die abhängig sind von der Systemzusammensetzung. Kurze Fußnote noch an dieser Stelle. Es gibt sogar noch extremere Beispiele. Es gibt beispielsweise auch partielle Molvolumina, die negativ sind. Ein Beispiel ist das partielle Molvolumen von Magnesiumsulfat in Wasser. Das ist minus 1,4 Kubikzentimeter pro Mol. Das bedeutet, das Gesamtvolumen eines solchen Systems verringert sich sogar bei Zugabe von Magnesiumsulfat. Der Grund dafür ist, dass die durch Wasserstoffbrückenbindungen verknüpfte Clusterstruktur des Wassers, die ein gewisses Volumen hat, das ist ja übrigens der Grund, warum Eis weniger dicht ist als flüssiges, kaltes Wasser. Das hatten wir ja in der vorletzten Lehreinheit lang und breit diskutiert. Und diese durch Wasserstoffbrücken verknüpfte Clusterstruktur, die wird jetzt teilweise zerstört durch die Bildung eng gepackter Hydrathüllen um die Ionen des Magnesiumsulfats. Noch ein spektakuläreres Beispiel ist das partielle Molvolumen von Natronlauge, also NaOH, in Wasser. Das ist sogar minus 6,8 Kubikzentimeter pro Mol. Das ist also noch negativer, mit dem gleichen partikulären Erklärungsansatz. Die durch Wasserstoffbrücken verknüpfte Clusterstruktur des Wassers bricht bei Zugabe von NaOH teilweise zusammen zur Bildung eng gepackter Hydrathüllen um die Ionen. Wir können also grundsätzlich sagen, dass allgemein attraktive respektive repulsive oder auch speziellere Wechselwirkungen, wie die gerade eben diskutierten, dafür verantwortlich sind, dass das partielle Molvolumen beim Mischen anders ist als einfach das Molvolumen der Substanz in Reinform, bis hin zu, dass es negativ sein kann. Wir können das allgemein ausdrücken, wie es in Gleichung 205 getan ist. Das partielle Molvolumen einer Mischungskomponente J ist dV nach dNJ, also wie ändert sich das Volumen des Systems bei Zugabe einer gewissen Menge, zum Beispiel von einem Mol, der Komponente J. Das Gesamtvolumen des Systems setzt sich additiv aus den partiellen Molvolumina zusammen, wie das in Gleichung 206 im Skript hingeschrieben ist. Wir können das erstmal schreiben wie so ein totales Differential quasi, also dV ist gleich dV nach dNA mal dNA plus dV mal dNB mal dNB plus etwaige weitere solche Terme, wenn es weitere Komponenten im System gibt. Diese partiellen Differentialquotienten dV nach dNi ist ja nach dem, was wir gerade in Gleichung 205 definiert haben, gleich das V quer der jeweiligen Komponente. Das heißt, wir können für dieses quasi totale Differential auch schreiben V quer A dNA plus V quer B dNB und so weiter, falls es noch weitere solche Terme gibt. Und auf die integrierte Form, auf das V, kommen wir durch Integration dieser Gleichung. V ist demnach Na mal V quer A plus Nb mal V quer B plus etwaige weitere Terme mit C und D noch. Daraus sehen wir also, dass das Gesamtvolumen sich additiv aus den Molvolumina zusammensetzt. Ebenso wie sich der Gesamtdruck additiv aus den Partialdrücken in einer gasförmigen Mischphase zusammensetzt. Wer kennt sogar noch ein anderes Beispiel für solch partiell molare Größen aus der letzten Lehreinheit? Die partiell molare freie Enthalpie. Das ist das chemische Potenzial, das wir in der letzten Lehreinheit kennengelernt hatten. μJ ist gleich dG nach dNJ, gemäß Gleichung 207. Analog wie beim Volumen können wir das auch wieder in integrierter Form hinschreiben, wonach dann G sich konstituiert aus der Summe der chemischen Potenziale mal der zugehörigen Stoffmengen. Also G ist gleich Na μA plus Nb μB plus etwaiger weiterer solcher Terme mit C, D und E, wenn es noch mehr Komponenten im System gibt. Beachten Sie bei diesen letzten beiden Gleichungen, links steht da immer die Zustandsgröße selber, also hier das Volumen V oder die freie Enthalpie G, nicht das Differential, also nicht dV oder dG. Ebenso werden auf der rechten Seite die partiellen Ableitungen, also hier entweder V quer oder μ, mit den Zustandsvariablen, hier den Nis, selbst multipliziert, nicht aber wie bisher in unserer Vorlesung immer mit Differentialformen davon, also mit dNi zum Beispiel. Kurze Fußnote oder Einschub zur mathematischen Grundlage dieses formelmäßigen Zusammenhangs. Die Funktion g ist eine extensive Zustandsfunktion in n. Für sie gilt das sogenannte Euler-Theorem. Das ist in den Gleichungen 208 hingeschrieben. Wenn wir sagen, für eine Funktion gilt das Euler-Theorem, dann bedeutet das, diese Funktion f von x hat die Form ihrer eigenen Ableitung mal x. df von x nach dx mal x. Also eine Funktion, für die das zum Beispiel gewährleistet ist, ist die Funktion f von x ist gleich a mal x. Wenn wir die ableiten, dann ist f' von x gleich a. Naja, und wenn wir das mit x mal nehmen, a mal x, dann ist das ja wieder f von x. Also in der Tat ist hier f von x gleich df von x nach dx mal x, nämlich a mal x. Für die Zustandsfunktion g gilt das nun genauso. Das ist in Gleichung 209 im Skript dargelegt. Wenn wir g so hinschreiben, wie wir es gerade eben in Gleichung 207 getan haben, dann ist g gleich dg nach dni mal ni. Also für ein Zweikomponentensystem, g ist gleich na μ a plus nb μ b. Das heißt, das entspricht also dem Euler-Theorem. Ja, das nur so als kurze Fußnote zur mathematischen Identität dieser Gleichungen. Wir können auf mathematische Art hier noch was anderes Interessantes ableiten. Wenn wir die letzte Form der Gleichung, also g ist gleich na μ a plus nb μ b mal nehmen und das jetzt rein mathematisch in differenzieller Form hinschreiben, dann müssen wir das nach der Produktregel tun und dann wird daraus dg ist gleich μ a dna plus μ b dnb plus jetzt noch die jeweils anders konstituierten Terme nach Produktregel na d μ a plus nb d μ b. Das ist Gleichung 210, von der ich hier rede. Andererseits wissen wir ja, dass wir g auch als totales Differential schreiben können. Das kennen wir aus der letzten Stunde. Und dieses totale Differential sieht für den Fall pt konstant jetzt so aus, dass dg gleich μ a dna plus μ b dnb ist. Gleichung 211. Das steht jetzt bei beiden letztgenannten Gleichungen auf der linken Seite dasselbe, nämlich dg. Das heißt, die müssen gleich sein. Das kann nur der Fall sein, wenn dieser sich nach Produktregel zweite Satz von Termen in Gleichung 210 zu 0 herausstellt. Das heißt, wenn na d μ a plus nb d μ b gleich 0 ist, wie das in Gleichung 212 hingeschrieben ist. Wir können das auch allgemein hinschreiben. Gemäß Gleichung 213 muss Summe nj d μ j gleich 0 sein. Diese Gleichung bezeichnen wir als Gibbs-Duhem-Gleichung. Die haben wir jetzt erstmal rein mathematisch hergeleitet, die hat aber auch eine konkrete physikochemische Bedeutung, wie das ja immer so ist in der physikalischen Chemie. Ne? Dieses Prozedere haben wir ja schon oft sehr erfolgreich angewandt. Was uns die Gibbs-Duhem-Gleichung konzeptuell sagt, ist, dass die chemischen Potentiale der Bestandteile einer Mischung nicht unabhängig voneinander sind. Sie hängen zusammen, nämlich gemäß der Gibbs-Duhem-Gleichung. Wenn wir mal den Fall für einfach zwei Komponenten nehmen, also die Gibbs-Duhem-Gleichung in der Form 212, dann können wir die auch nach einer der beiden chemischen Potentiale umstellen, beispielsweise nach dem von B. Demgemäß ist d μ b gleich minus na durch nb mal d μ a. Das bedeutet, das eine ist aus dem anderen berechenbar. Wenn das μ der einen Komponente steigt, muss das μ der anderen Komponente abnehmen. Das gilt generell für alle partiellmolaren Größen. Wir sehen das auch in Abbildung 1.42, in der das partielle Molvolumen für Wasser und Ethanol dargestellt sind. Da sehen wir ja, dass beispielsweise die blaue Kurve bei kleinen Volumenbrüchen, also so Volumenbruch um 0,1 rum, so einen kleinen Huppel nach oben hat. Die schwarze Kurve hat das spiegelbildlich nach unten, aber viel stärker betont. Daran sehen wir, dass diese partiellmolaren Größen, V-quer von H2O und V-quer von Ethanol, aneinander gekoppelt sind. Wenn die eine zunimmt, wie zum Beispiel die des Wassers, wenn der Huppel da ins Positive geht, nimmt die andere ab, wie die des Ethanols, wenn der Huppel da nach unten geht. Diese Zu- und Abnahme ist jetzt mit unterschiedlichem Ausmaß betont, weil sich das ja ergibt nach dem Vorfaktor in dieser Gleichung, nach dem Minus Na durch Nb. Und der ist natürlich bei einem Volumenbruch von 0,1 für die beiden Komponenten stark unterschiedlich. Da diese Gibbs-Duhem-Gleichung, wie gerade eben schon angedeutet, für alle partiellmolaren Größen gültig ist, wollen wir sie nochmal ganz allgemein hinschreiben. Das ist in Gleichung 215 im Skript getan. Da schreiben wir allgemein eine extensive Zustandsgröße Phi und stellen sie da als eine Summe partiellmolarer Größen, dphi nach dni mal ni. Für das dphi nach dni können wir auch schreiben phi i mit jetzt einem kleinen griechischen phi. Das heißt also Summe phi i ni, wobei die phi i's jetzt mit einem eben kleinen griechischen Buchstaben phi i dargestellt sind. Genauso wie wir das eben gerade schon für das konkrete Beispiel der freien Enthalpie durchbilanziert haben, können wir diese Gleichung jetzt einerseits als totales Differential schreiben, wie es in Gleichung 216 notiert ist, also d phi ist gleich Summe phi i dni, und wir können sie systematisch nach der Produktregel ableiten, wie das in Gleichung 217 hingeschrieben ist. d phi ist gleich Summe phi i dni plus Summe ni d phi i. Gleichsetzen bedeutet, dass Summe ni d phi i gleich 0 ist. Gleichung 218. Okay, damit haben wir also einen wichtigen Werkzeugkasten uns geschaffen, um Mischungsthermodynamik zu betreiben, um Mischungen zu beschreiben, die sogenannten partiellmolaren Größen. Die zweifelsohne wichtigste partiellmolare Größe ist die partiellmolare freie Enthalpie, das chemische Potential. Und das wollen wir uns jetzt nochmal ganz genau für Mischungen anschauen. Fangen wir mal mit dem einfachsten Fall an, Gasmischungen. Das haben wir uns in der letzten Lerneinheit schon klar gemacht. In einer Mischung von Gasen können wir das chemische Potential konzentrationsabhängig schreiben, entweder mit dem Partialdruck als Konzentrationsmaß oder mit dem damit eng verwandten Molenbruch als Konzentrationsmaß. Das war Gleichung 199 im Skript. Die ist Ihnen jetzt in diesem Kontext hier nochmal hingeschrieben. Das chemische Potential einer Mischungskomponente A, μA, ist gleich der Standardwert der reinen Komponente A, μA Standard, der ist temperaturabhängig, plus ein konzentrationsabhängiger Term, der in der Notation mit dem Partialdruck als Konzentrationsmaß sich liest, plus RT ln PA durch P Standard. Alternativ können wir auch den Molenbruch der Komponente A, also XA, als Konzentrationsmaß nehmen. Dann liest sich das chemische Potential dieser Komponente A in der Mischung μA gleich μA Standard, aber jetzt ist das ein anderer Standardwert als der in der Notation mit dem Partialdruck als Konzentrationsmaß. Konkret ist der Standardwert für die Notation mit dem Molenbruch als Konzentrationsmaß nicht nur Temperatur, sondern auch druckabhängig. Er enthält nämlich, wie wir in der letzten Lerneinheit gesehen haben, noch einen Term RT ln P durch P Standard. Der konzentrationsabhängige Term, der da jetzt noch hinzukommt, ist RT ln XA. Also, das kennen wir ja schon. So können wir das chemische Potential in einer konzentrationsabhängigen Form in Gasphasen hinschreiben. Wie ist das jetzt bei Flüssigkeiten? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber wir können uns da einen Umstand zunutze machen, nämlich den Umstand, dass wir über einer flüssigen Phase ja eigentlich immer eine gasförmige Phase vorliegen haben. Und somit das chemische Potential einer Mischungskomponente in der flüssigen Phase gleich dem chemischen Potential dieser Komponente in der Gasphase sein muss, damit Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit bezogen auf diese Komponente vorliegt. Das verwenden wir als Basis für unsere weitere Bilanzierung. Wir gehen dazu zunächst einmal von einem reinen Stoff A aus, mit chemischem Potential μA Sternchen. Das Sternchen deutet an, dass es ein Reinstoff ist, also ein Zustand ohne Mischung. Im Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Gas muss gelten, μA Sternchen der flüssigen Phase ist gleich μA Sternchen der Gasphase. Wobei für das μA der Gasphase auch gilt, μA in der Gasphase ist gleich μA Standard plus RT ln PA durch P Standard, wie es in der Gleichung 219 hingeschrieben ist. Für das PA in dieser Gleichung können wir auch schreiben PA Stern. Das ist der Dampfdruck von reinem A. Gibt ja nur reines A hier jetzt. Das bedeutet, für den reinen Stoff A können wir bilanzieren, gemäß Gleichung 220, μA Sternchen ist gleich μA Standard plus RT ln P Sternchen A durch P Standard. Wobei, nochmal, das P Sternchen A, der Druck, der mit reinem flüssigen A im Gleichgewicht stehenden Gasphase ist. Also sprich, der Dampfdruck von reinem A. In einer Mischung liest sich die Gleichung ähnlich, variiert aber im Detail, konkret in dem Detail, dass da keine Sternchen drin vorkommen, weil ist ja jetzt kein Reinstoff, ist ja eine Mischungskomponente. Wir schreiben damit, wieder gemäß Gleichung 199, μA ist gleich μA Standard plus RT ln PA durch P Standard. Das sieht fast genauso aus wie Gleichung 220, aber hier ist es jetzt kein μA Stern auf der linken Seite und kein PA Stern auf der rechten Seite. Was hiermit jetzt gemeint ist, ist also, wir meinen nicht das chemische Potential des Stoffes A in Reinform auf der linken Seite, sondern des Stoffes A in einer Mehrstoffmischung. Und wir meinen nicht PA Stern, also nicht den Dampfdruck von reinem dampfförmigen A, das mit einer darunterliegenden flüssigen Phase von A im Flüssig-Dampf-Gleichgewicht steht, sondern wir meinen den Partialdruck der Komponente A in einer Dampfphase, wo mehrere Komponenten dampfförmig oder gasförmig vorliegen. Es gibt aber einen Beitragenden in beiden Gleichungen, der gleich ist, nämlich das μA Standard. Und über diesen zweckdienlichen Helfer können wir die Gleichungen gleichsetzen und umstellen, sodass sich ergibt, μA ist gleich μA Stern plus RT ln PA durch PA Stern. Das heißt, μA, das chemische Potential einer Komponente A in einer Mehrstoffmischung, ist gleich μA Stern, also das chemische Potential von reinem A, plus einen RT-Logarithmus-Term, der den Partialdruck der Komponente A in einer Gasmischung, die über einer entsprechenden zugehörigen flüssigen Mischphase steht und mit dieser im Gleichgewicht ist, in Relation setzt zu dem Dampfdruck der Komponente A, wenn er in Reihenform vorliegt. Das ist in Gleichung 221 im Skript hingeschrieben. Wir können diese Gleichung noch weiter transformieren und in eine Form bringen, wie sie auf der ganz rechten Seite von Gleichung Nummer 221 dargestellt ist, indem wir das Argument des Logarithmus PA durch PA Stern durch den Molenbruch xa substituieren. Das heißt, indem wir ansetzen, pa ist gleich xa mal pa Stern. Der Partialdruck einer Mischungskomponente A in der Gasphase ist demnach gleich dem Dampfdruck von reinem A mal dem Molenbruch von A in der damit im Gleichgewicht stehenden flüssigen Mischphase. Das ist ein empirischer Befund des französischen Chemikers und Physikers François-Marie Raoul, das wir Raoulsches Gesetz nennen. Das ist in der Gleichung 222 im Skript denotiert. In Abbildung 143a finden Sie auch eine grafische Visualisierung des Raoulschen Gesetzes. Das Diagramm sieht so ähnlich aus wie das Diagramm fürs Daltonsche Partialdruckgesetz mit einem Unterschied. Die Gerade für P Gesamt ist jetzt keine horizontale Linie, die einfach den Gesamtdruck in einem rein gasförmigen System angibt, sondern es geht jetzt hier um ein gemischtes System, dessen Gesamtdruck sich zusammensetzt aus den Drücken der Mischungskomponenten A und B, startend bei einem Druck, der gleich dem Dampfdruck der reinen Komponente B ist, in dem Fall, dass kein A vorhanden ist, und endend bei einem Druck, der gleich dem Dampfdruck der reinen Komponente A ist, in dem Fall, wenn kein B im System vorhanden ist. Mischungen, die dieses Gesetz erfüllen, nennen wir ideale Mischungen oder ideale Lösungen. Wir können uns dieses Verhalten gemäß des Raoulschen Gesetzes auf zwei Arten mikroskopisch, also in einem Teilchenbild, illustrieren. Die erste Art ist eine Entropiebetrachtung. Wenn wir auf die Größe Entropie schauen, dann können wir eigentlich leicht verstehen, was die Motivation sozusagen der Natur für Verdampfungsprozesse ist. Die liegt darin begründet, dass Verdampfen Unordnung erzeugt, also eine Entropiezunahme bedingt. Wenn aber die flüssige Phase, aus der die Verdampfung heraus erfolgt, eine Mischphase ist, also wenn da ein Stoff drin gelöst ist, dann ist ja da auch schon die Entropie erhöht. Das heißt, es braucht dann nicht mehr so viel zu verdampfen sozusagen. Die Motivation fürs Verdampfen ist sozusagen ein bisschen gedämpft. Und das ist beides ungefähr proportional zueinander. Das heißt, die Dampfdruckverringerung entspricht in etwa dem Molenbruch des Gelösten. Eine alternative illustrative Betrachtung geht von einem kinetischen Bild aus, in dem wir sagen können, Dampfdruck, der spiegelt sozusagen ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Verdampfungsereignissen und Kondensationsereignissen wider. Das heißt, der ist so eine Art Bilanz dafür, wie viele Teilchen pro Zeiteinheit verdampfen bzw. kondensieren. Und das wiederum ist bedingt durch die Anzahl der Teilchen an der Oberfläche der Flüssigkeit bzw. die Anzahl der Teilchen im Volumen der Gasphase. Und das entspricht ja dem Partialdruck der Komponente, die uns interessiert, in der Gasphase. Ersteres, also die Anzahl der Teilchen an der Oberfläche der flüssigen Phase, sinkt, wenn eine Mischungskomponente hinzugegeben wird, weil sich dann zwei Stoffe die Oberfläche teilen müssen. Letzteres, also die Anzahl der Teilchen der uns interessierenden Komponente im Volumen der Gasphase, ist aber vom Mischen in der flüssigen Phase weitgehend unbeeinflusst. Das bedeutet, die Verdampfungsgeschwindigkeit nimmt ab, die Kondensationsgeschwindigkeit nimmt aber nicht ab oder zumindest nicht in dem Ausmaß ab. Das bedeutet, wir haben danach weniger Teilchen in der Gasphase und dadurch einen geringeren Partialdruck. Das alles ist wiederum in etwa proportional zur Zusammensetzung der Mischung, das heißt zum Molenbruch des Gelösten. Oft verhalten sich Mischungen nicht ideal. Oft befolgt nur das Lösungsmittel, das ja im starken Überschuss vorhanden ist, das Raoulsche Gesetz. Das Gelöste hingegen befolgt zumindest im Limit kleiner Konzentration ein anderes Gesetz, das Henry'sche Gesetz. Das ist in den Gleichungen 223 hingeschrieben. Demgemäß ist der Partialdruck der Komponente B gleich dem Molenbruch dieser Komponente B, aber jetzt nicht dem Dampfdruck des reinen B, das wäre dann das Raoulsche Gesetz, sondern einer phänomenologischen Konstante, der Henry-Konstante, die hier als K denotiert ist. Die hat die Dimension eines Drucks und wird so gewählt, dass die in einem PX-Diagramm, wie es in Abbildung 143 dargestellt ist, sich ergebende Gerade, die wir Henry-Gerade nennen, eine Tangente an die real experimentell bestimmte Kurve im Limit kleiner Konzentration des Gelösten, also im Limit Molenbruch XB gegen 0 ist. Das ist Ihnen in Abbildung 143b dargestellt. Da sehen wir zwei Geraden und eine Kurve. Die untere Gerade beschreibt die ideale Lösung, also das Raoulsche Gesetz. Das gilt vor allem für die Komponente B, also im Limit hoher Molenbrüche XB. Die Kurve ist das, was die reale Lösung tut. Und die obere Gerade ist das Henry'sche Gesetz, die vor allem für das gelöste B in einem Überschuss aus Lösungsmittel A gilt, vor allem im Limit, wenn XB gegen 0 ist, also wenn das wirklich ein Überschuss des Lösungsmittel A ist und nur sehr wenig B da drin gelöst ist. Solch ein System, das sich gemäß Abbildung 143b verhält, nennen wir ideal verdünnte Lösung. Für das Lösungsmittel gilt das Raoulsche Gesetz, für das Gelöste gilt das Henry'sche Gesetz. Wir können das auch wieder konzeptuell verstehen, warum das oft so ist. Wenn das Lösungsmittel im starken Überschuss vorhanden ist, dann ist ja die chemische Umgebung jedes Lösungsmittelmoleküls quasi genauso wie, als wenn da gar nichts Gelöstes drin wäre. Also als wenn es reines Lösungsmittel wäre. Weil es ist nur so wenig Gelöstes drin, dass viele Lösungsmittelmoleküle tatsächlich nur von ihresgleichen umgeben sind und nur einige wenige mal einen fremden Nachbarn haben. Sonst aber ringsherum auch nur Nachbarn ihresgleichen. Für das Gelöste hingegen ist es umgekehrt. Das Gelöste ist nur von Lösungsmitteln umgeben. Also nur von völlig anderen Molekülen. Stranger in a strange land sozusagen. Das heißt, das liegt in einem ganz anderen Zustand vor, als es in seinem Reinstoffzustand wäre. Kurze Fußnote übrigens an dieser Stelle noch. Ich habe das Henry'sche Gesetz schon mal in einer früheren Lehreinheit erwähnt. Ich glaube, das war in der ersten sogar tatsächlich oder in der dritten. Und da habe ich das falsch ausgesprochen. Da habe ich Henry'sches Gesetz gesagt. Da war ich irgendwie französisch programmiert durch den François-Marie Raoul, nachdem das Raoul'sche Gesetz benannt ist. Da habe ich den Engländer William Henry auch Henri genannt, also mit französischer Betonung. Da sei ich hier an dieser Stelle kurz selbstkritisch korrigierend darauf hingewiesen. Ich möchte aber noch eine zweite Fußnote machen. In einem klassischen Hörsaal-Setting dieser Vorlesung stelle ich das manchmal als Frage ins Auditorium. Was glauben Sie, wofür brauchen Sie das mal später? Das Raoul'sche und das Henry'sche Gesetz? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Fällt Ihnen wahrscheinlich erstmal nichts ein. Und keine Sorge, so geht es Ihren Kommilitonen auch immer, wenn ich diese Frage in einem Hörsaal-Setting stelle. Das ist etwas, das können Sie noch nicht wissen. Aber wenn Sie mal die OC-Praktika hinter sich haben, dann werden Sie wissen, was eine Chemikerin und ein Chemiker zu 90% im Labor macht. Stofftrennung. Sie brauchen meistens nur 10% der Zeit, um einen Reaktionsansatz zu berechnen und die Substanzen einzuwiegen und die Reaktion durchzuführen. Und dann brauchen Sie 90% der Zeit, um das Durcheinander aufzuräumen, was da entstanden ist. Also um den Sie interessierenden Stoff abzutrennen von etwaigen Neben- oder Seitenprodukten, von Resten an Lösungsmittel, an unreagiertem Edukt, an Katalysator und was da noch so alles für ein Schlons in Ihrem Kolben ist. 90% Ihrer Zeit verbringen Sie mit Trennverfahren. Und ein ganz wichtiges Trennverfahren ist die Destillation. Das wird auch in der Industrie großtechnisch in sehr faszinierenden, riesigen Destillationskolonnen durchgeführt, die mehrere 10 Meter hoch sein können. Was wir in diesem Trennverfahren ausnutzen, ist, dass wenn wir ein Gemisch haben aus verschiedenen Flüssigkeiten, die Stoffe in diesem Gemisch nicht denselben Dampfdruck haben werden. Und das bedeutet, wenn wir dieses Gemisch erhitzen, dann wird sich eine Dampfphase bilden, die mit der Flüssigkeit im Gleichgewicht steht, die eine andere Zusammensetzung als die Flüssigkeit hat. Eine leichter flüchtige Komponente ist in dieser Dampfphase angereichert, eine schwerer flüchtige Komponente ist in weniger starkem Ausmaß vorhanden. Wenn wir diesen Dampf jetzt abführen und wieder kondensieren, dann haben wir also eine neue flüssige Phase gemacht, die eine neue Zusammensetzung hat. Wir haben den flüchtigeren Stoff da drin angereichert. Und wenn wir diesen Prozess sehr oft wiederholen, dann können wir den flüchtigen Stoff, und das sei jetzt mal der, der uns interessiert, auf einen beliebigen, uns interessierenden hohen Anteil in der Mischung anreichern. Und genauso funktionieren Destillationskolonnen. Dass ein flüssiges Stoffgemisch ständig in die Dampfphase gebracht, wieder kondensiert und wieder in die Dampfphase gebracht und wieder kondensiert wird und dass das Kondensat auch immer wieder zurückfließt und so in einem Gegenstromverfahren sich letzten Endes ein Kopf- und ein Sumpfprodukt bildet. In dem Kopfprodukt ist die leichter flüchtige Komponente stark angereichert, in dem Sumpfprodukt ist die schwerer flüchtige Komponente stark angereichert. Wir können also salopp sagen, wir haben die beiden Stoffe getrennt. Da ist es natürlich eine immens wichtige Frage, so eine Destillationskolonne richtig auszulegen. Also sich zu fragen, wie oft muss ich denn das machen, diesen Prozess? Technisch gesagt würde das bedeuten, wie viel sogenannte Trennböden muss denn so eine Kolonne haben, damit ich eine Wunschaufreinigung von beispielsweise 99,5% hinbekomme. Und für so eine Berechnung brauchen Sie Diagramme, wie sie in Abbildung 1.43 gezeigt sind, und Sie brauchen das Raoul'sche und das Henry'sche Gesetz. Spielt also in der technischen Chemie eine große Rolle. Nach diesem also kurzen Exkurs in die chemische Technologie und also genauer genommen in die ihr zugrunde liegenden physikochemischen Grundlagen, möchte ich nochmal auf Gleichung 221 zurückkommen. μA, das chemische Potential einer Mischungskomponente A, ist gleich dem chemischen Potential dieser Komponente in Reinform, also μA Stern, plus RT ln xA. Das ist auch wieder so ein Punkt in der Vorlesung, wo ich gerne mal das Auditorium frage. Die Frage lautet, möchte mal jemand nach vorne kommen und die Logarithmusfunktion anmalen? Wir hatten ja in der Mathe-Vorlesung, also in der zweiten Lehreinheit, schon den Hinweis, dass wir mit der Logarithmusfunktion gut dran sind, wenn wir sie kennen, wenn wir wissen, wie der Funktionsgraph aussieht, wenn wir mit der Funktion so ein bisschen jonglieren können. Das ist jetzt an dieser Stelle wichtig hier. Das Argument der Logarithmusfunktion in Gleichung 221 ist ja der Molenbruch xA. Was hat denn der Molenbruch für Zahlenwerte? Das ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Das heißt, wir haben es hier mit der Logarithmusfunktion mit einem Argumentbereich 0 bis 1 zu tun. In diesem Bereich nimmt die Logarithmusfunktion negative Werte an. Da will ich drauf hinaus, wenn ich immer eine Mutige oder einen Mutigen aus dem Auditorium im Hörsaal nach vorne bitte mit der Aufforderung, mal die Logarithmusfunktion an die Tafel zu malen. Dass sie nämlich im Bereich von x zwischen 0 und 1 negative Werte hat, also im dritten Quadranten des Koordinatensystems verläuft. Das bedeutet mit Blick auf Gleichung 221, dass dieser Term RTLNXA negativ ist. Der hat ein negatives Vorzeichen. Das bedeutet, dass μ a in der Mischung, das μ der Komponente a in einer Mischphase, ist gegenüber dem μ a Stern, also gegenüber dem chemischen Potential dieser Komponente a als Reinstoff, abgesenkt um den Betrag RTLNXA. Das hat eine ganz relevante Folge für Mischphasen. Dazu schauen wir mal auf Abbildung 1.44. Das ist das Diagramm, das wir schon aus der vorletzten Lerneinheit kennen. μ als Funktion von t. Wir hatten es da nicht als μ gegen t, sondern als g gegen t aufgetragen. Aber μ ist ja zu g verwandt, dass es einfach g nach dn abgeleitet ist. Und da haben wir also wieder drei Geradenabschnitte vorliegen. Eine für den Feststoff, eine für die Flüssigkeit und eine für das Gas. Da, wo die sich schneiden, liegen Phasenübergangspunkte vor. Das ist Ihnen als schwarze Schar von Geradenabschnitten in dem Diagramm Abbildung 1.44 dargestellt. Und wenn wir das jetzt für eine flüssige Mischphase uns hinzeichnen, dann ist das, nachdem was wir gerade eben erkannt haben, gegenüber dem Reinstoff abgesenkt. Das ist Ihnen als blaue Linie gezeichnet. Dadurch verschieben sich die Schnittpunkte dieser Geraden für die Flüssigkeit jetzt in einer Mischform mit der flacheren Geraden für den Feststoff respektive der steileren Geraden für das Gas. Wir haben es also mit einer Erniedrigung des Gefrierpunkts und einer Erhöhung des Siedepunktes zu tun, wenn in einer flüssigen Phase ein gelöster Stoff vorliegt. Auch das können wir uns mikroskopisch wieder recht illustrativ klar machen. Wie vorhin schon kurz angedeutet, bedeutet das Lösen eines Stoffes in einer flüssigen Phase eine Erhöhung von dessen Entropie. Durch das Hinzufügen einer gelösten Komponente entsteht Unordnung. Dadurch ist es sozusagen nicht mehr ganz so nötig, dass Unordnung durch eine andere Art, nämlich durch Verdampfen, entsteht. Und dadurch passiert das erst später sozusagen, also bei höherer Temperatur. Der Siedepunkt erhöht sich. Ebenso ist bei Abnahme der Temperatur die Kristallisation gehemmt, denn das würde ja die schöne Unordnung, die in der flüssigen Mischphase vorliegt, wegnehmen. Kristallisation erfolgt also erst später sozusagen, das heißt konkret bei geringerer Temperatur. Letzteres hat einen großen technischen Nutzen. Beispielsweise das Streuen von Salz im Winter gegen Straßenglätte basiert auf diesem Effekt. Durch das Streuen von Salz sinkt der Gefrierpunkt von Oberflächenwasser auf dem Asphalt der Straße in einem Ausmaß, sodass er dann unterhalb der tatsächlich vorliegenden Temperatur liegt. Und das bedeutet, das Wasser, was jetzt normalerweise bei den Minusgraden, die vorliegen, schon zu Eis erstarren würde, tut das jetzt noch nicht, weil das darin gelöste Salz das verhindert, durch den Effekt, den wir gerade diskutiert haben. Ein anderes praktisches Anwendungsgebiet von solchen Wasser-Salz-Mischungen lernen Sie wieder im OC-Praktikum kennen. Kältemischungen. Im OC-Praktikum benutzen Sie Mischungen von Wasser mit Eiswürfeln drin zum Kühlen von Reaktionsansätzen. Und welche Temperatur können Sie da erreichen? 0 Grad, ne? Die Temperatur, die schmelzendes Wasser eben an seinem Schmelzpunkt hat. Wenn Sie das noch tiefer kühlen wollen, so auf minus 17 bis 18 Grad, geben Sie einfach eine ordentliche Schippe Salz mit rein. Dann haben Sie sich durch genau diesen Effekt, den wir gerade diskutiert haben, eine Kältemischung hergestellt. Durch das Hinzugeben des Salzes in das Wasser sinkt der Gefrierpunkt. Und da ja in Ihrer Kältemischung beides vorliegt, also festes und flüssiges Wasser, liegt ihr dann an diesem Punkt vor, an dem Gefrierpunkt, der dann auf eben minus 17, 18 Grad gesunken ist. Dadurch können Sie Ihren Reaktionsansatz noch ein ganzes Stück weit effizienter kühlen, als das mit reinem Eiswasser möglich wäre. Beide dieser Effekte sind jetzt abhängig von der Anzahl der gelösten Teilchen. Das ist einfach durch den Molenbruch XA in der Gleichung gegeben. Je mehr der von 1 abweicht, also nach unten hin, also je kleiner der als 1 ist, umso tiefer ist die Absenkung der blauen Gerade gegenüber der zugehörigen schwarzen Gerade in Abbildung 1.44. Und desto mehr verschieben sich also die Schmelz- und die Siedepunkte. Sie sehen an der Abbildung übrigens, dass der Effekt für die Gefrierpunktserniedrigung stets größer ist als der für die Siedepunktserhöhung, weil der Schnittpunkt der abgesenkten blauen Linie mit der links davon liegenden flacher verlaufenden Gerade des Feststoffs sozusagen rein geometrisch sich mehr verschiebt als der Schnittpunkt mit der rechts davon liegenden steileren Gerade des Gases. In unserem Skript finden Sie da auch ein Rechenbeispiel zu, das Ihnen zeigt, dass beispielsweise Nordseewasser bei dessen Zusammensetzung erst bei Temperaturen unterhalb minus 2 Grad Celsius gefriert. Was wir hier diskutieren, ist eine Gruppe von Eigenschaften, die als kolligative Eigenschaften bezeichnet werden, abgeleitet vom lateinischen colligere, sammeln. Die Siedepunktserhöhung und die Gefrierpunktserniedrigung hängen ab von der Anzahl gelöster Moleküle in dem Lösungsmittel, das dann eben einen erhöhten Siedepunkt oder einen erniedrigten Gefrierpunkt zeigt. Mit jedem weiteren Molekül erhöht sich das Ausmaß dieser beiden Effekte mehr. Die Moleküle sammeln sich also sozusagen in der flüssigen Phase und rufen gesammelt diese Effekte hervor. Es gibt noch ein drittes sehr markantes kollegatives Phänomen, das ist das Phänomen der Osmose. Und bei diesem Phänomen ist der Effekt sogar am größten. Und deshalb ist die Messung der Osmose, die Osmometrie, ein wichtiges analytisches Verfahren und soll im Folgenden nochmal eigens kurz diskutiert werden. Wir schauen uns dazu mal einen Versuchsaufbau an, wie er Ihnen in Abbildung 1.45 im Skript gezeigt ist. Wir haben ein System, das aus zwei Kammern besteht, an die mit einem darüber befindlichen Stempel jeweils ein mechanischer Druck angelegt werden kann. In der linken Kammer befindet sich reines Lösungsmittel mit einem chemischen Potential μA Stern, das druckabhängig ist. Und in der rechten Kammer befindet sich dieses Lösungsmittel plus ein gelöster Stoff, das ist durch diese kugelförmigen Moleküle angedeutet. Die sind verhältnismäßig groß gemalt, man hätte ja da auch Punkte malen können. Das deutet schon an, dass das große Moleküle sein sollen, also beispielsweise Polymermoleküle, Makromoleküle. Da haben wir also eine Lösung vorliegen mit dem chemischen Potential μA. Diese beiden Kammern sind durch eine Membran mit Poren getrennt. Die Poren der Membran sind zu klein, um die großen Moleküle, also die Polymere oder Makromoleküle in diesem Beispiel, durchzulassen. Das heißt, das chemische Potential der Komponente A, das ja erstmal auf beiden Seiten ungleich ist, weil ja auf der einen Seite reines A vorliegt mit dem Potential μA Stern, auf der anderen Seite aber kein reines A, also ein Potential μA ist gleich μA Stern plus RTLNXA. Da besteht jetzt erstmal eine Bestrebung, dass sich das ausgleicht, indem das Gelöste von rechts nach links wandert und sich gleichmäßig im System verteilt. Das geht aber nicht, weil die gelösten Moleküle zu groß sind und nicht durch die Poren der Membran hindurchpassen. Es kann also nicht das Gelöste von rechts nach links gehen. Was also stattdessen passieren wird, ist ein Einstrom des Lösungsmittels von links nach rechts. Diesen Effekt nennen wir Osmose. Den kennen Sie vielleicht schon aus der Biologie. Wir arbeiten diesem Tendenz zum Lösungsmitteleinstrom jetzt entgegen durch Anlegen eines stärkeren äußeren mechanischen Drucks. Während die linke Kammer unter einem externen Druck P steht, also es kann einfach der Umgebungsdruck sein, steht die rechte Kammer unter einem Druck P plus Pi. Und das Pi nennen wir osmotischen Druck. Gleichgewicht stellt sich dann ein, wenn die chemischen Potenziale links und rechts gleich sind. Links das chemische Potential ist ja eben das des Reinstoffs, also μA Stern abhängig von P. Rechts ist es das chemische Potential des Stoffes A in der Mischphase, jetzt unter einem Druck P plus Pi. Und eine Gleichgewichtsbedingung ist, dass diese beiden Potenziale gleich sein müssen. In Gleichung 224 ist das durchbilanziert. Wir machen den Ansatz, so wie wir es eben hingeschrieben haben. Wir schreiben die Gleichgewichtsbedingung hin. μA Stern von P muss gleich sein μA in der Mischphase, abhängig von deren Zusammensetzung XA und dem dort erhöhten Druck P plus Pi, wobei Pi das Inkrement ist, das durch den osmotischen Effekt zustande kommt. Wir nennen das osmotischen Druck. Den Term auf der rechten Seite der Gleichung können wir auch ausschreiben als μA Stern von P plus Pi plus RTLNXA. Wir schreiben das weiter aus, indem wir die Druckabhängigkeit des chemischen Potentials noch mit hinzuschreiben und das μA von P plus Pi jetzt aufspalten in μA Stern von P plus der Druckabhängigkeit, also V quer dp, integriert in den Grenzen P bis P plus Pi. Das ist also jetzt das chemische Potential beim Druck P plus das, was noch draufkommt durch den zusätzlichen Druck Pi, der zum P dazukommt. In dieser Form der Gleichung haben wir auf beiden Seiten μA Stern von P stehen. Das können wir also einfach wegsubtrahieren. Und dann wird daraus 0 ist gleich eben dieses Integral V quer dp in den Grenzen P bis P plus Pi plus RTLNXA. Das RTLNXA können wir auch auf die andere Seite der Gleichung holen. Und wir können den Logarithmus LNXA auch schreiben als Logarithmus von 1 minus XB, denn die Molenbrüche summieren sich ja immer zu 1. Das heißt, Molenbruch XA ist gleich 1 minus Molenbruch XB. Und das kann in eine Taylor-Reihe entwickelt werden und ist dann einfach gleich minus XB. Erinnern Sie sich? Das haben wir in der Mathestunde mal durchgenommen. Das heißt, damit wird aus dem LNXA einfach ein minus XB. Und damit nimmt die Gleichung die Form an, RTXB ist gleich dieses Integral V quer dp in den Grenzen P bis P plus Pi. Und da das V-quer unabhängig von P ist, können wir das auch vor das Integral ziehen. Und dann wird daraus einfach V-quer mal das Integral dp in den Grenzen P bis P plus Pi. Und die Lösung dieses bestimmten Integrals ist ganz einfach. Das ist einfach Pi. Und demnach nimmt die Gleichung die Form an, RT XB ist gleich V-quer mal Pi. Der Molenbruch XB ist ja definiert als Stoffmenge B durch Gesamtstoffmenge, also NB durch NA plus NB. Und das soll ja hier eine verdünnte Lösung sein, wo nur wenig B gelöst ist. Das heißt, wir können im Nenner dieses Bruches das NB auch gegenüber dem NA vernachlässigen und einfach schreiben, dieser Bruch ist dann quasi gleich NB durch NA. Wir können also das xb auf der linken Seite der letzten Gleichung dadurch substituieren und haben dann da stehen, rt mal nb durch na ist gleich v quer mal pi. Da können wir das na auf die andere Seite multiplizieren, dann steht da rt mal nb ist gleich v quer mal pi mal na. Und v quer mal na, das ist einfach gleich v und damit wird daraus rt nb ist gleich pi mal v. Diese Gleichung gibt uns jetzt direkt ein analytisches Werkzeug an die Hand, die Stoffmenge nb in der Lösung zu bestimmen. Einfach durch Messung des osmotischen Drucks. Durch Messung der Druckzunahme in der rechten Kammer gegenüber der linken Kammer. Wie das beispielsweise leicht realisiert werden kann, ist, wenn wir der Flüssigkeit in der rechten Kammer erlauben, in einem Steigrohr hochzusteigen. Dann erzeugt das nämlich einen mechanischen Gegendruck, einfach einen hydrostatischen Druck, der sich als Rho mal G mal Delta H ergibt. Und so können wir einfach durch Messen der Steighöhe Delta H das Pi bestimmen und das in Gleichung 224 einsetzen und damit die Stoffmenge des gelösten NB bestimmen. Wenn wir wissen, welche Masse, also sprich wie viel Gramm des gelösten NB wir drin hatten in unserer Mischung, und das wissen wir durch die Herstellung derselben, durch die Einwaage, dann liefert uns das eine Methode zu bestimmen, wie viel Gramm wie viel Mol entsprechen. Und das ist nichts anderes als die molare Masse. Das bedeutet, die Osmometrie ist eine Methode zur Bestimmung der Molmasse von beispielsweise großen Molekülen, wie Makromolekülen. Das geht prinzipiell mit den anderen beiden Methoden, mit der Gefrierpunktserniedrigung und der Siedepunktserhöhung auch. Da könnten wir eine ähnliche Bilanz aufstellen. Das ist ja in einem Rechenbeispiel im Skript auch mal getan. Und da könnten wir genauso die Stoffmenge des Gelösten bestimmen. Wir können also prinzipiell jede dieser drei kollegativen Eigenschaften als Molmassenbestimmungsmethode heranziehen. Es wird pragmatisch aber oft die Osmometrie vorgezogen, weil der Effekt in der Osmometrie am größten ist. Das heißt, auch eine kleine Anzahl von Molekülen hat einen großen messbaren Effekt. Und mit einer kleinen Anzahl Moleküle haben wir es ja immer zu tun, wenn es Makromoleküle sind. Denn da sind die Moleküle groß und damit auch schwer. Und das bedeutet, wenn wir da, sagen wir mal, ein Gramm der Substanz einwiegen, dann besteht dieses eine Gramm nur aus wenigen Molekülen, die dann dafür aber groß sind. Wir brauchen dann also einen kollegativen Effekt, der auch mit wenigen Molekülen gut messbar ist. Und das ist der osmotische Druck. Kurze Fußnote hier noch. Wir können aus der Osmometrie noch mehr bestimmen. Wenn wir uns die Gleichung 224 mal anschauen, von der ich übrigens noch gar nicht den Namen genannt habe, das ist das sogenannte Van't-Hoff'sche Gesetz, dann sehen wir ja, dass das eine sehr ähnliche Form hat zum idealen Gasgesetz. Auf der rechten Seite steht Pi mal V, das ist ja quasi sowas wie P mal V, und auf der linken Seite steht sowas wie nRT. Vom idealen Gasgesetz wissen wir ja schon, wie wir ihm Rechnung tragen können, wenn es zu Abweichungen von der Idealität kommt. Beispielsweise durch eine Virialreihenentwicklung. Genau das gleiche können wir auch beim Van't-Hoff'schen Gesetz machen. Wenn wir uns für den osmotischen Druck von Lösungen interessieren, die jetzt nicht mehr stark verdünnt sind, sondern wo die Konzentration des Gelösten höher ist und es somit zu Teilchenwechselwirkungen kommt, dann ist das reine Van't-Hoff'sche Gesetz nicht mehr gültig. Wir können es aber in eine Form weiterentwickeln, sodass ein experimenteller Datensatz wieder gut angepasst wird. Und das ist in eine Virialreihenentwicklung des Van't-Hoff'schen Gesetzes. Völlig analog der Virialreihenentwicklung des realen Gases. Da drin treten Virialkoeffizienten auf, wie auch in der Virialreihenentwicklung des idealen Gases. Und besonders interessant ist der zweite Virialkoeffizient, weil es uns oft pragmatisch ausreicht, diese Virialreihe schon nach dem zweiten Glied abzubrechen. Und damit trägt der zweite Virialkoeffizient Abweichungen von der Idealität maßgeblich Rechnung. Interessant ist jetzt ein Fall, wenn der zweite Virialkoeffizient 0 wird, weil dann die Virialentwicklung wieder auf den idealen Fall zurückfällt. Also beim realen Gas fällt dann die Virialreihenentwicklung der realen Gasgleichung zurück auf die ideale Gasgleichung. Und in der Osmometrie fällt die virial entwickelte Form der Van't-Hoff-Gleichung wieder auf die originale Van't-Hoff-Gleichung zurück. So einen Fall kennen wir vom Gas schon. Der liegt vor, wenn anziehende und abstoßende Wechselwirkungen in Balance zueinander sind. Das sind sie bei der sogenannten Boyle-Temperatur. Und sowas kann jetzt auch bei Lösungen, beispielsweise Polymerlösungen, der Fall sein. Wir sprechen dann von einem System im sogenannten Theta-Zustand, bei der Theta-Temperatur, die analog zur Boyle-Temperatur ist. Aus solchen Phänomenen können wir ganz viel über Wechselwirkungen von Gelöstem und Lösungsmittel lernen, was vor allem im Bereich der Polymerwissenschaft hochinteressant ist. Wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt eine Vorlesung Physikalische Chemie der Polymere, zu der ich Sie ganz herzlich einlade. Da können und werden wir all solche Phänomene in den Fokus rücken. Wir sind damit erstmal am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Wir haben heute den Einstieg in Mehrstoffsysteme vollzogen, haben uns erstmal ein Vokabular und eine mathematische Toolbox sozusagen dafür geschaffen. Damit sind wir in der Lage, Mehrstoffsysteme mathematisch zu beschreiben und wir haben uns klargemacht, welchen Änderungen das chemische Potenzial unterliegt, wenn Mischungskomponenten vorliegen. Was wir noch nicht diskutiert haben, ist, was diese Fundamentalfunktionen Entropie und Enthalpie eigentlich so zum Mischen zu sagen haben. Wir haben in der ganzen heutigen Lehreinheit vorausgesetzt, dass Mischen immer stattfinden wird, dass es Mischungen einfach naturgegeben gibt. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Denn Sie wissen ja schon, dass es manche Stoffe gibt, die sich sehr gut und freiwillig mischen und manche Stoffe gibt, die sich nicht mischen. Sie kennen vielleicht auch schon solche Merkgrundsätze wie Gleiches löst sich im Gleichen. Eine soziologisch-psychologische Variante davon wäre Gleich und Gleich gesellt sich gern. Damit werden wir uns in der nächsten Lerneinheit beschäftigen und auf diese Weise unseren Werkzeugkasten von Mehrstoffsystemen und Mischungsphänomenen komplettieren, was uns dann in die Lage versetzen wird, so richtig in die Chemie einzusteigen und uns das chemische Gleichgewicht aus thermodynamischer Perspektive anzuschauen. Das heißt, wir stehen jetzt an der Schwelle, so richtig loszulegen mit physikalischer Chemie. Bisher muteten unsere Diskussionen bisweilen eher als chemische Physik an. Das wird sich jetzt umkehren. Und für uns Chemikerinnen und Chemiker ist das doch der Idealzustand.